Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der traditionsreiche österreichische Motorradhersteller KTM ist pleite. Hunderte Jobs sind in Gefahr. Dabei wurden vor kurzem noch hohe Gewinne an Aktionäre ausgeschüttet. Jetzt fehlen Gelder im hohen dreistelligen Millionenbereich. Wir sprechen heute darüber, wie KTM so abstürzen konnte und darüber, ob die Pleite des Unternehmens nur ein Symptom einer schwerwiegenden Krise in Österreichs Industrie ist. Josef Gepp und Jakob Flügel aus der Standard Wirtschaftsredaktion, ihr habt euch diese Woche die Pleite des Motorradherstellers KTM intensiv angeschaut. Josef, vielleicht zum Einstieg kurz zur Einordnung. Was ist denn KTM überhaupt genau? Wie groß ist dieses Unternehmen bzw. wie wichtig auch für Österreich?
Also KTM ist auf jeden Fall ein wichtiges Unternehmen. Es ist einer der größten Motorradhersteller weltweit. Also es zählt zu den Top 10 Marken. Es hängt immer davon ab, ob man das mit dem Markenwert bemisst oder mit der Zahl der Verkäufe. Aber es ist jedenfalls unter den Weltspitzen. Wenn man es jetzt mit der österreichischen Wirtschaft vergleicht, ist es jetzt nicht so riesig. Es gibt größere, also es hat ca. 4000 Mitarbeiter in Mattighofen in Oberösterreich. Aber es ist zweifellos eine wirtschaftliche Power quasi und auch eine große Insolvenz demnach.
Dann kommen wir gleich auf diese Insolvenz zu sprechen. Heute Freitag wurde da offiziell der Antrag eingebracht. Was sagen da jetzt die Fakten? Wie steht es um KTM?
Also fest steht, es gibt mehrere Milliarden Euro an Verbindlichkeiten. Und wenn man überlegt, dass dieser Konzern 2,7 Milliarden Euro Umsatz gehabt hat im Vorjahr und dieser Umsatz inzwischen zurückgegangen ist, weil das ist ja ein großes Problem dahinter, dann zeugt das schon von großen Problemen.
Du sagst schon, der Umsatz ist zurückgegangen. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist es aber erst seit kurzem so. Also KTM hat die letzten Jahre eigentlich noch Zuwachs verzeichnet. Die haben auch große Dividenden ausgeschüttet an ihre Aktionäre. Wie konnte es da jetzt so zu einem raschen Absturz kommen und wer trägt denn da auch die Verantwortung dafür?
Das hat viel auch mit den wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre zu tun. Also ich muss sagen, die Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Lage rundherum haben sich auf KTM eher positiv ausgewirkt. Die Verkäufe sind stark gestiegen, sowohl bei Motorrädern als auch bei E-Bikes. Also das ist auch eine wichtige Schiene bei KTM. Im Hintergrund, die Leute haben zum Beispiel nicht auf Urlaub fahren können, haben stattdessen viel eingekauft an Motorrädern und E-Bikes. Dazu waren die Zinsen niedrig, das heißt, man hat eher einen Kredit genommen, um sich sowas zu leisten. Und die Verkäufe sind in den letzten 5 Jahren circa, also ich rede jetzt bis zum Jahr 2023, ungefähr um ein Fünftel gestiegen von einem ohnehin hohen Niveau. Also das war eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Es sind dadurch auch viele Leute eingestellt worden zusätzlich. Und es sind ungefähr seit 2013 schon, aber danach auch immer mehr, neue Marken dazu gekommen. Also man hat, wie gesagt, ist mal groß ins E-Bike-Geschäft eingestiegen. Man hat auch andere Motorradmarken erworben. Teilweise war das gescheit und unternehmerisch sehr nachvollziehbar, teilweise aber auch sehr umstritten. Und da tut sich halt schon die Frage auf, inwiefern auch Managementfehler, fragwürdige Entscheidungen auf jeden Fall dazu beigetragen haben, neben dieser, ich sag mal, gesamtwirtschaftlichen Lage, Corona, dann nach Corona, die Veränderung, die Zinsen und so weiter. Da hat beides zusammengespielt.
Also könnte man da vielleicht auch sagen, das, was ja öfters mal Unternehmen betrifft, man wollte zu schnell zu viel?
Auf jeden Fall hat KTM und die Pira Mobility und Stefan Pira, der da laut Insidern alles entscheidet, sehr, sehr schnell expandiert, viel dazu gekauft, auch hohe Schulden gemacht, wie man an den Verbindlichkeiten sieht. Und wir reden mit Leuten, die schon sagen, er ist einer von den Menschen, wo es ja viele gibt, die glauben, wenn es mal gut läuft, dann geht es immer gut weiter. Es ist wenig berücksichtigt worden, dass sich der Markt stark drehen kann und dann vielleicht ein Unternehmen, das so stark expandiert hat, sich das dann am Ende nicht mehr leisten kann.
Du hast schon die Corona-Pandemie angesprochen. Es gab bei KTM auch Kritik daran, wie man mit diesen Corona-Förderungen umgegangen ist. Was war denn da los?
Also KTM hat Hilfen und Förderungen bekommen. Man muss dazu sagen, das haben viele Unternehmen bekommen. Mhm. Sie haben zum Beispiel Kurzarbeitshilfen bekommen von ca. 11 Millionen Euro. Sie haben auch, das ist gar nicht Corona, das war meines Wissens die Finanzkrise, haben sie auch Förderungen vom Land Oberösterreich bekommen, Garantien und so weiter. Das sorgt für Kritik heute. Ich meine, der Steuerzahler zahlt dafür. Aber man muss schon sagen, natürlich, ein Unternehmen kriegt Hilfen, ist aber trotzdem weiterhin ein privatwirtschaftlich tätiges Unternehmen und kann natürlich trotz dieser Hilfen pleite gehen. Für weitere Kritik sorgen auch die Dividenden. Noch heuer im April haben sich die Gesellschafter rund um Pira eine Dividende von 17 Millionen Euro auszahlen lassen. Das ist jetzt weit weniger als in den letzten Jahren, weil heuer das Geschäft schon weit schlechter war und sich diese Dividenden am Geschäft bemessen. Aber da hat man schon Stellen abgebaut und das ist natürlich von der Optik und von allem und von der Tatsache, dass heute die Leute arbeitslos sind und teilweise in der Region schon Verzweiflung herrscht, ist das schon sehr bitter.
Du sprichst schon was Wichtiges an oder vielleicht für die Bevölkerung das Wichtigste, vor allem die, die dort beschäftigt waren. Jakob, was bedeutet denn diese Insolvenz nun für die MitarbeiterInnen?
Naja, die MitarbeiterInnen sind sicher die Hauptleidtragenden an dieser ganzen Sache. Insolvenz bedeutet ja, dass das Unternehmen kein Geld mehr hat und seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann. Und das betrifft auch die Gehälter. Also bei KTM dürfte es so sein, dass die MitarbeiterInnen für November kein Gehalt bekommen und auch das Weihnachtsgeld nicht bekommen. Allerdings nur vorübergehend, das muss man dazu sagen, weil diese Gehälter durch den sogenannten Insolvenzentgeltfonds, schwieriges Wort, abgesichert sind. Dort können die MitarbeiterInnen dann Anträge stellen, werden da auch unterstützt von der Arbeiterkammer und bekommen das Geld. Das Problem ist, dass diese Gelder erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung ausbezahlt werden, von ein paar Wochen oder Monaten. Das heißt, einige MitarbeiterInnen werden da sicher durchtauchen müssen durch diese Zeit. Und was jetzt schon absehbar ist, dass natürlich insgesamt sehr, sehr viele MitarbeiterInnen, wahrscheinlich ein paar hundert, gekündigt werden müssen dann im Zuge dieses Sanierungsverfahrens, weil sich das Unternehmen ganz einfach verschlanken wird müssen.
Das ist natürlich besonders bitter vor Weihnachten. Wie geht es jetzt aber für KTM selbst, das Unternehmen, weiter? Also jetzt wurde heute dieser Antrag eingebracht.
Ja.
Was passiert dann?
Naja, eine Insolvenz kann ja an sich über im Wesentlichen zwei verschiedene Arten beendet werden. Das eine ist, man stellt das Unternehmen ein, weil man entschieden hat, man kann es nicht mehr wirtschaftlich weiterführen. Das wäre dann ein Konkurs. Da wird das Vermögen verwertet. Die MitarbeiterInnen verlieren alle ihren Job. Und die zweite Variante, und das ist die, die jetzt auch vom KTM-Management angestrebt wird, ist ein Sanierungsverfahren. Das ist jetzt zumindest mal der Plan. Sanierungsverfahren bedeutet, dass das KTM-Management jetzt einige Wochen Zeit hat, einen Plan vorzulegen, wie sie das Unternehmen sanieren wollen. Also wo sie einsparen wollen, wollen sie bestimmte Sparten zum Beispiel auflassen, wie viele Mitarbeiter werden sie kündigen und so weiter und so fort. Und sobald dieser Sanierungsplan steht, werden dann die Geldgeber, sind zum Beispiel Banken oder Vertragspartner, und auch das Gericht entscheiden, ob dieser Sanierungsplan realistisch ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann das Unternehmen fortgeführt werden.
Mhm. Jetzt hat nicht nur KTM, sondern auch die Muttergesellschaft, die Pira Industrie AG, ein Verfahren eingeleitet, und zwar ein sogenanntes Restrukturierungsverfahren. Heißt das, der ganze Konzern ist pleite?
Nein, das heißt es nicht. Es geht da um die Muttergesellschaft, also quasi die Gesellschaft über der KTM, die Stefan Pira direkt gehört. Und die ist zwar nicht insolvent, die ist nicht zahlungsunfähig, aber die ist sehr schwer angeschlagen, weil er natürlich auch mitleidet mit der Tochtergesellschaft KTM. Und jetzt gibt es dieses Restrukturierungsverfahren, das europäische Restrukturierungsverfahren, auch ein schwieriges Wort, das eine Eigenheit ist, das gibt es erst seit ein paar Jahren und kam, soweit bekannt, bisher eigentlich noch nie zum Einsatz. Und vereinfacht gesagt ist das so eine Art Schutzschirm, der das Unternehmen davor schützen soll, selbst in eine Insolvenz zu schlittern. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, dieser Schutzschirm, solange der aufgespannt ist, kann sich das Unternehmen sanieren, also umstrukturieren, ohne Angst haben zu müssen, dass halt Kreditgeber jetzt sofort ihre Ansprüche durchsetzen gerichtlich. Und im Rahmen dieses Restrukturierungsverfahrens kann man zum Beispiel mit Banken längere Rückzahlungsfristen für Kredite vereinbaren. Also das ist dann eine gewisse Erleichterung einfach für den Schuldner. Und das ist jetzt mal der Plan bei der Muttergesellschaft.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Jetzt ist der Name Stefan Pierer schon öfters gefallen. Er ist der Mehrheitseigentümer. Und man kann schon sagen, er ist eine recht schillernde Persönlichkeit. Er gehört zu den reichsten Österreichern. Was kannst du uns denn über ihn erzählen?
Ja, er gehört zu den reichsten Österreichern. Jetzt wird er ein bisschen weniger reich sein, weil seine KTM-Anteile natürlich an Wert verlieren. Aber ja, er ist eine schillernde Persönlichkeit. Er scheut auch die Öffentlichkeit nicht. Er ist an der breiteren Öffentlichkeit zuletzt auch 2017 bekannt geworden, weil er damals den Nationalratswahlkampf von Sebastian Kurz mitfinanziert hat mit nicht unwesentlichen knapp über 400.000 Euro. Damit war er übrigens der zweitgrößte Einzelspender der ÖVP damals. Er hat zwar dann im Nachhinein so anklingen lassen, dass er das ein bisschen bereut oder dass er sich da geirrt hat, auch dann im Zuge dieser gesamten Ermittlungsverfahren, die es da gegeben hat und noch immer gibt. Nicht gegen ihn, wohlgemerkt, aber gegen Persönlichkeiten in der ÖVP. Aber er steht schon nach wie vor zu seinen politischen Ansichten. Er ist mittlerweile Präsident der Industriellen Vereinigung Oberösterreich und in dieser Position tritt er zum Beispiel für längere Arbeitszeiten ein. Er ist natürlich gegen eine Arbeitszeitverkürzung, gegen eine 32-Stunden-Woche, zum Beispiel auch gegen Vermögenssteuern. Also er ist schon einer, der sehr präsent war in der Öffentlichkeit immer und natürlich auch jetzt ist.
In Ermittlungen war er nicht verwickelt, aber wenn man ihn kurz googelt, dann findet man schnell Geschichten darüber, dass es Steuernachzahlungen einmal gab und dass er zum Beispiel auch im Ibiza-Untersuchungsausschuss aussagen musste. Um was ging es denn da jeweils?
Er musste tatsächlich einmal Steuern nachzahlen. Da ging es um eine Lebensversicherung, die er in Liechtenstein abgeschlossen hat und die er nicht ordentlich versteuert hat. Da hat er Selbstanzeige erstattet und 6 Millionen Euro zurückbezahlt. Also das Thema ist erledigt. Und ja, er war auch zu Gast im Untersuchungsausschuss im Parlament. Und dort hat sich die Opposition natürlich besonders interessiert für seine Großspenden an Sebastian Kurz. Da wurde ein bisschen die Frage aufgeworfen, ob er deshalb gespendet hat, weil er gerne einen 12-Stunden-Tag hätte, also ob es da quasi einen Zusammenhang gegeben hat. Da muss man dazu sagen und klarstellen, dass da diesbezüglich nie etwas nachgewiesen wurde. Da gibt es auch keine Ermittlungen. Und Spenden an Politiker und Parteien sind ja generell nichts Illegales.
Mhm. Josef, kommen wir zurück zur Insolvenz von KTM. Das ist ja nicht das einzige österreichische Unternehmen, das derzeit strauchelt. Erst diese Woche wurde bekannt, dass der Autozulieferer Schaeffler Stellen einsparen muss. Gestern am Donnerstag gab es eine Meldung darüber, dass Siemens in Österreich auch etwas zurückschraubt. Dann vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber auch die Möbelkette Kigaliner ist insolvent. Was ist da los in der österreichischen Industrie?
Ja, es ist schwierig, weil alle diese Unternehmen sozusagen ihre Geschichte haben und sehr auch unternehmensspezifische Branchen, spezifische Faktoren reinfließen. Insgesamt ist es so, dass natürlich vor allem die Auto- und Autozuliefererindustrie ein großes Problem hat, weil sich sozusagen der Markt stark umstellt. Also es werden weltweit, unter anderem in China, immer mehr E-Autos gebaut und verkauft. Das trifft die deutsche Autoindustrie hart, das trifft wiederum die österreichischen Zulieferer hart, das trifft auch Unternehmen wie zum Beispiel die Voestalpine, die den Stahl für Autos liefert. Also es sind oft Unternehmen ein bisschen aus dem Segment, die jetzt in Deutschland und in der Folge dessen auch in Österreich Probleme haben. Und dann gibt es auch so eigene Geschichten. Also Kigaliner, kein Industriebetrieb, sondern ein Möbelhändler, ist in einem übersättigten Markt ein bisschen das schwächste Glied gewesen, ist ja schon an Benko verkauft worden, dann wieder verkauft worden. Auch KTM ist irgendwie eine eigene Geschichte. KTM ist nicht von dieser ganzen Verbrennerthematik betroffen, weil bei Motorrädern spielt das kaum eine Rolle. Bei KTM war es sozusagen eine Überstreckung infolge von Corona und das ist wieder so ein bisschen eine andere Geschichte. Also es ist unterschiedlich und es gibt doch dann Schnittmengen, sagen wir so.
Auch wenn man das jetzt nicht alles in einen Topf werfen kann, gibt es Ökonomen, die davon sprechen, dass die Industrie in einer strukturellen Krise steckt. Würdest du das bestätigen?
Ich würde das ein Stück weit schon bestätigen. Man muss sich wirklich überlegen, wo das hingehen kann. Also wenn man sich anschaut, wer die größten Handelspartner von Österreich. Österreich hat eine enorm wichtige Exportwirtschaft, also das wissen wir. Und die wichtigsten Handelspartner sind die USA und Deutschland. Die USA Keine Ahnung, wie es da weitergeht. Die verkünden jetzt Strafzölle auch in Richtung Europa. Deutschland steckt tief in der Krise. Die ganze deutsche Industrie steht ein bisschen zur Disposition. Der dritte Handelspartner ist Italien. Der hat seine eigenen Probleme, Nachfrageschwäche seit vielen Jahren, wenig Wachstum. Also ja, es ist definitiv eine Strukturkrise, die da vielleicht als stärkster Aspekt reinwirkt. Und man muss sich fragen, wie man die Industrie neu aufstellt, wie man sie klimaneutral macht, wie man sie sozusagen auch weltwirtschaftlich wieder wettbewerbsfähig macht. Dazu gibt es Sachen, wie die Energiekosten, die stark gestiegen sind. Es gibt die Debatte um die Löhne, die sozusagen durch die Inflation sehr gestiegen sind. Und dadurch werden die Unternehmen noch weniger wettbewerbsfähig. Also es spielen da sehr viele Sachen rein.
Aber heißt das dann, dass es in naher Zukunft vielleicht noch weitere Unternehmen treffen könnte?
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist vielleicht zu viel. Aber es ist stark davon auszugehen, dass da noch einige Probleme kommen werden. Und es gibt die Befürchtung, dass sozusagen das dritte Jahr jetzt ansteht, ohne Wachstum in Österreich. Also es gibt ja zum ersten Mal seit Jahrzehnten 2 Jahre lang einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts. Vielleicht kommt jetzt das dritte Jahr. Die Prognosen sagen, es geht sich knapp aus, dass es nicht passiert, aber die Aussichten werden gerade schlechter.
Würdest du sagen, das ist auch ein eindeutiger Auftrag an die nächste Regierung, da etwas zu tun? Und was könnte man denn da überhaupt machen?
Also man hört sehr wenig. Zuletzt ist halt Österreich zum Land des Verbrenners erkoren worden, vor ein paar Monaten vom Kanzler Nehammer. Das war also was es da für industriepolitische Maßnahmen geben könnte, weiß man nicht. Man weiß zum Beispiel, dass die SPÖ, Andreas Babler, fordert einen großen Transformationsfonds von 20 Milliarden Euro über 10 Jahre, der dann in so Förderungen fließen soll, in Ausbildungsprogramme und so weiter in Richtung Klimaneutralität. Vielleicht wird was kommen in die Richtung, also ich weiß nicht, ob sowas, aber etwas in die Richtung, weil jetzt auch der Druck ja steigt durch diese vielen Insolvenzen, die Industriellen rufen jetzt quasi um Hilfe und sagen, Österreichs Wirtschaft muss sozusagen gut weiterentwicklungsfähig sein. Also die werden irgendwas präsentieren müssen, sagen wir so. Aber wir wissen absolut nicht, was da daherkommen könnte.
Stichwort Verbrenner. Wer sich noch weiter für die Krise in der Autoindustrie interessiert, wir haben vor ein paar Wochen schon eine Folge dazu aufgenommen, wo es um die Krise des VW-Konzerns geht und wie das mit Österreich auch verstrickt ist. Vielen Dank aber euch beiden, Jakob Flügel und Josef Gepp, für die heutigen Einschätzungen.
Gern, danke auch.
Danke.
Damit nicht auch unser Medienunternehmen in die Krise rutscht, unterstützen Sie uns am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann lassen Sie uns das gerne über einen Kommentar oder eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl wissen. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit dem Meldungsüberblick des heutigen Tages. Bleiben Sie dran.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Inflation ist im November wieder angestiegen. 1,9% ist das Leben in Österreich teurer als noch im Jahr zuvor. Im Vergleich zum Oktober ist die Teuerung 0,3% höher. Der Anstieg liegt vor allem am Dienstleistungsbereich. Auch die Preise von Nahrungsmitteln, Tabak und Alkohol sind weiter besonders hoch. Zweitens. In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben in der Nacht auf Freitag tausende Menschen demonstriert. Die georgische Regierung hatte zuvor angekündigt, den geplanten EU-Beitritt des Landes bis 2028 auf Eis zu legen. Die anti-europäische Regierungspartei Georgischer Traum wurde erst im Oktober ins Amt gewählt. Die Opposition wirft der Partei allerdings Wahlbetrug vor. Bei den Demos am späten Donnerstag soll die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen friedlich demonstrierende Menschen vorgegangen sein. Lokalen Medien zufolge wurden mehrere Demonstranten und Journalisten verhaftet. Drittens, apropos Demo, in Wien sollten ja am Samstag mehrere Kundgebungen gegen die aktuelle Regierungsbildung stattfinden. Die Polizei hat diese allerdings nun verboten, weil, Zitat, das Recht auf Erwerbsfreiheit der Betriebe der Wiener Einkaufsstraßen und das Interesse der Allgemeinheit am unbeeinträchtigten Verkehrsfluss jenes zur Versammlung überwiege. Ursprünglich hatten rechte Initiativen zu Demos gegen eine Regierung ohne die FPÖ am 9. November aufgerufen. gerufen, also dem Jahrestag der Novemberpogrome. Da gab es aber großen Protest, deshalb wurden diese Kundgebungen dann verschoben. Und zum Schluss noch Good News für alle Wienerinnen und Wiener. Seit heute Freitag fährt die U1 wieder regulär. Und ab 6. Dezember fährt auch die U2 wieder auf der gesamten Strecke. Da gab es ja eine monatelange Sperre wegen der Umbauarbeiten für die neue U5. Gedulden müssen sich jetzt nur noch jene, die mit der U4 unterwegs sind. Die Einschränkungen dort dauern noch bis zum 17. Dezember an. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Wer jetzt noch nicht genug von Podcasts hat, der hört sich am besten die neue Folge Edition Zukunft an. Thema ist Reerdigung. Es geht dabei um ein deutsches Start-up, das Verstorbene kompostiert. Dabei wird ein Leichnam in einem Behälter mit Stroh, Heu und Gräsern gebettet und mit Hilfe von Mikroorganismen innerhalb von 40 Tagen in Erde verwandelt. Dieses Unternehmen will jetzt auch in Österreich Fuß fassen. Mehr dazu hören Sie in Edition Zukunft, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf derstandard.at. Falls Sie uns noch etwas mitteilen möchten, zum Beispiel einen Themenvorschlag haben oder sonstiges Feedback, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, wünsche ein schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.
Bombenangriff mit Verwundeten. Evakuierung mit ständiger Gefahr. Schnellzug mit mobiler Intensivstation. Sekunden mit Bedeutung. Ärzte ohne Grenzen. Wir gehen dahin, wo es weh tut. Weil jede Sekunde zählt. Spenden Sie jetzt unter ärzteohnegrenzen.at.